Wir haben keine Möglichkeit, ein Penicillin zu geben. Wir haben auch keine Möglichkeit, Medikamente zu geben, die noch breiter wirken. Wir haben hier wirklich nur die Möglichkeit, auf 2, 3 Reservemedikamente umzusteigen. Da stehen wir mit dem Rücken zur Wand.
True Crime. Den Erregern auf der Spur.
Hallo zusammen, herzlich willkommen zu True Crime. Heute mit einer sehr ernsten Folge. Also natürlich haben wir jede Folge einen Fall, den wir behandeln, den wir zwar anonymisieren, aber der natürlich auch tatsächlich so passiert ist. Sprich, es sind, wie das im Krankenhaus so ist, immer Menschen davon betroffen. Das sind bisher hier bei True Crime Menschen gewesen, die sich im Alltag oder im Urlaub Keime zugezogen haben und natürlich darunter gelitten haben. Und genau deshalb ist das aber heute hier sehr speziell. Und daher gibt's auch eine kleine Warnung vorab. Wir sprechen nämlich in dieser Folge über einen Krieg, der noch immer tobt, der sehr viel Leid über die Menschen gebracht hat und noch immer bringt. Krankenhäuser spielen ja in Kriegen stets eine sehr große Rolle bei der Versorgung der Opfer, weshalb sie leider auch oft zum Ziel des Feindes werden. Auch deshalb gibt es für Länder, die sich im Kriegszustand befinden, eben so wichtig Allianzen mit anderen Ländern. Denn wenn die Versorgung im eigenen Land stark eingeschränkt ist, vor allem je näher sich dieses Krankenhaus oder Feldlazarett, je näher sich das an der Frontlinie befindet, desto ungesicherter ist ja auch, dass man medizinische Materialien dorthin bringen kann zum Beispiel. Und genau deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass man da Partner hat, die einen unterstützen. Und unter solchen besonderen Umständen spielen natürlich auch Infektionen eine enorme Rolle, womit wir beim Thema wären. Also an dieser Stelle noch eine kleine Triggerwarnung und jetzt geht's los.
Der Fall.
Wir befinden uns in der Ukraine. Genauer gesagt in einer befreiten Region, die eine Weile von den Russen besetzt wurde, aber nun zurückerobert werden konnte. Alexander kommt zum Stehen, atmet tief durch und blickt von dem Feld, auf dem er steht, über die Zerstörung, die zurückgelassen wurde. In der Ferne, nicht mehr wirklich in der Nähe der Stadt, hört er noch einen Schusswechsel zwischen seinen Kameraden und vereinzelten russischen Soldaten, die es noch nicht geschafft haben, sich zurückzuziehen. Plötzlich hört er einen Schrei. Die Stimme kennt er. Das ist Dimitro, einer seiner engsten Freunde, seit sie beide 2022 eingezogen wurden. Er muss in einem der verlassenen Häuser am Wegesrand sein. Sofort sprintet Alexandre los. Fast erreicht er die Eingangstür. Doch 3,5 Meter vor seinem Ziel eine Tretmine. Glücklicherweise kann er kurz darauf bereits in ein Krankenhaus gebracht werden. Es folgen mehrere Operationen in dem Versuch, sein Bein zu retten. Über die nächsten Wochen wird das medizinische Personal aber feststellen müssen, der Knochen wächst nicht richtig zusammen und auch die Wunde heilt nicht. Doch hier in der Nähe der Frontlinie und mit medizinischen Materialien, bei denen der Nachschub regelmäßig ausbleibt, können sie nicht viel tun. Und so wird Alexandra ausgeflogen. Das Ziel? Magdeburg, Sachsen-Anhalt.
Spurensicherung.
Das werden manche ja eventuell seltsam finden. Warum kommt jetzt ein ukrainischer Soldat hier nach Deutschland, ausgerechnet nach Magdeburg, zu uns? Erklär doch mal kurz, wie es dazu kommt, Thomas.
Es gibt da sogenannten Kleeblattmechanismus. Das bedeutet, dass Kriegsverletzte aus der Ukraine in deutsche Krankenhäuser geflogen werden oder ausgewiesen werden, die dann auch entsprechendes medizinisches Know-how zur Verfügung stellen, um dem Patienten mit seiner Verletzung zu helfen.
Der Patient kommt also mit einer sehr komplexen Wunde ins Klinikum Magdeburg. Und zwar entsprechend erstmal in die Unfallchirurgie. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn wenn der Patient aus einem anderen Land kommt, dann muss man besondere Vorkehrungen treffen. Vor allem, weil das Klinikum Magdeburg sich ja zum Glück nicht in einer Kriegsregion befindet und hier sehr hohe Hygienestandards eingehalten werden können. Und dass die eingehalten werden, darauf achtet im Klinikum Magdeburg eine eigene Hygieneabteilung. Und neben mir sitzt jetzt Michel Prast. examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin. Sie hat langjährige Erfahrung auf der Intensivstation, ist auch Praxisanleiterin und weil das noch nicht gereicht hat, wird sie im Dezember ihre 2-jährige Fach- und Weiterbildung zur Fachkraft für Hygiene und Infektionsprävention abschließen. Kurz und knapp gesagt, sie wird also ab Dezember offiziell Hygienefachkraft sein. Also Michelle, wie ist das? Der Patient aus der Ukraine kommt zu uns ins Krankenhaus und wird aufgenommen. Was passiert dann?
Wir in unserem Haus haben einen Aufnahmescreeningbogen etabliert. Da sind verschiedene Fragen, die halt abgearbeitet werden müssen, die halt auf verschiedene multiresistente Erreger abziehen. Da geht es zum einen um MRSA, um MRGN, um VRE. Ob der Patient über 60 Jahre alt ist, das ist zum Beispiel ein Faktor. Oder ob der aus einer Einrichtung kommt, also zum Beispiel aus einer Reha-Klinik.
Das heißt, nicht nur bei so besonderen Patienten, sondern generell, wenn Patienten aus fremden Einrichtungen kommen, werden die erstmal gescreent.
Genau, weil man dann schon nachvollziehen kann, dass der Patient schon einen längeren Krankenhausaufenthalt hinter sich hat, was ja auch schon dafür sprechen kann, dass der Patient sich mit irgendetwas angesteckt hat. Der wird darauf getestet, je nachdem, was bei dem Aufnahmescreeningbogen rausgekommen ist. Also grundsätzlich werden eigentlich alle Patienten auf MRSA schon gescreent. Ob sie dann halt auch auf MRGN oder VRE gescreent werden, das hängt dann halt von dem Score ab, der sich dann am Ende bildet, wenn man die ganzen Fragen durchgegangen ist.
Okay, und falls ein Patient positiv getestet wird, wie genau sehen dann die Maßnahmen aus?
Die Maßnahmen sehen dann wie folgt aus, dass wir ein Bettenmanagement haben, die regeln dann, wo freie Kapazitäten auf den jeweiligen Stationen sind und versuchen dann zusammen mit den Stationen und auch mit den Ärzten eine Lösung zu finden, dass dann gegebenenfalls Patienten nochmal umgeschoben werden, um dann halt für den entsprechenden Patienten auch die Isolationsmaßnahmen aufrechterhalten zu können, dass der Patient ein Einzelzimmer bekommt mit einer eigenen Nasszelle, damit auch andere Mitpatienten geschützt werden, das Personal und der Patient dann halt auch dementsprechend behandelt werden kann.
Und mit Nasszelle meinen wir Badezimmer.
Genau.
Alexandra muss also wie alle anderen Patienten auch sich erstmal einem Screening unterziehen. Besonders bleibt sein Fall trotzdem. Und zwar, weil, wie gesagt, in der Ukraine ja gerade besondere Bedingungen herrschen. Was bedeutet das jetzt für die Infektiologie, Thomas?
Die sogenannten multiresistenten Keime, die Gott sei Dank in Deutschland hier bei uns, wie du schon sagst, mit der guten medizinischen Versorgung und auch den Hygienestandards nicht die gefährliche Rolle spielen, aber Patienten aus Risikogebieten müssen gescreent werden und das bedeutet dann, dass bei Aufnahme noch Abstriche aus Bereichen des Körpers genommen werden, die mit der Umwelt in Verbindung stehen. Sprich, wir machen einen Nasenrachenabstrich, wir streichen dem Patienten auch einmal rektal ab. Diese Analysen dann werden relativ schnell dann ausgewertet.
Gut, also das haben wir jetzt geklärt. Screening ist das eine. Aber wie genau sah der Patient denn aus, als er angekommen ist?
Also es ist ein Soldat, der leider auf eine Mine getreten ist und sich eine komplexe Unterschenkelverletzung zugezogen hat. Also dergestalt, dass der Schienbeinknochen gebrochen ist, eine Infektion im Wundgebiet dann auch aufgetreten ist, die leider nicht heilt, die dann im Heimatland schon versorgt wurde mit einer Stabilisierung durch ein Metallskelett von außen, ein sogenannter Fixateur extern. Und der Patient kam dann halt zu uns, weil die Wunde nicht heilen wollte.
Was ich ja besonders spannend fand, war, dass da aus der Wunde anscheinend grüne Flüssigkeit ausgetreten ist. Ne? Wie kommt es denn zu sowas?
Genau, also grünlich-gelblich Farben sind immer ein Ausdruck einer Reaktion des Körpers auf Bakterien, die von außen eindringen. Die grüne Farbe kommt durch eine Reaktion des Körpers auf Keime, in dem Falle Bakterien, zustande, die dann ins Wundgebiet kommen und dann durch bestimmte Abwehrzellen des Körpers in Verbindung mit Sauerstoff dann eine chemische Reaktion vonstatten gehen lassen, die sich dann als Reaktion mit dieser grünlich-gelblichen Farbe dann zeigt.
Das heißt, das, was ganz viele von ihrem Schmuck zum Beispiel kennen, wenn da was oxidiert, sowas Ähnliches ist dann auch in der Wunde passiert.
In der Tat, genau. Also man sind nicht die gleichen chemischen Vorgänge, aber auf jeden Fall braucht man Eiweiße oder Erregers, dann die Abwehrzellen des Organismus und dann noch eine gehörige Portion Sauerstoff, beziehungsweise dann auch ein feuchtes Wundmilieu und auch entsprechende Temperaturen, die dann ja in dieser Wunde dann auch vorliegen. Und das macht dann, ja, kann man schon sagen, so eine Oxidationsreaktion.
Und durch die Infektion hat sich auch Eiter im Bein gesammelt. Aber den Unfallchirurgen war klar, als allererstes muss Alexandra jetzt zum Röntgen. Und dabei wird sehr schnell klar, dass die Gelenkstellung, dieser Bruchenden im Bein, sehr, sehr ungünstig sind. Das zeigt, dass er nach seinem Unfall an der Front nicht gut versorgt werden konnte. Und so kommt Alexandre relativ schnell in den OP rein. Denn als erstes muss die Wunde ordentlich gesäubert und versorgt werden und das abgestorbene Gewebe rundherum muss entfernt werden. Natürlich wird dabei auch der Eiter aus dem Knie abgelassen und zusätzlich werden Metallplatten eingesetzt, um das Bein zu stabilisieren. Währenddessen läuft die Arbeit in der Pathologie schon auf Hochtouren. Denn das entnommene Gewebe wurde natürlich wie immer zur Analyse eingeschickt. Und dort stellt man dann eine sehr ausgeprägte Infektion fest. Neben der Pathologie war die Probe natürlich auch in der Mikrobiologie und darüber wurde dann tatsächlich der Täter entlarvt. Aber es gibt eine Besonderheit. Diesmal haben wir nicht nur einen Täter. Aber lasst uns erstmal zu Täter Nummer 1 kommen. Und treue Fans des Podcasts werden ihn vielleicht sogar schon kennen, denn es handelt sich um einen Wiederholungstäter. Erzähl uns mehr, Thomas.
Der Täter.
Wir sprechen von Staphylococcus aureus. Ein Bakterium, was die Körperhöhlen besiedelt, die mit der Außenwelt in Verbindung stehen. Eigentlich ein Kommensaler, also ein Bewohner unseres Körpers ist, der im Regelfall keine großen Probleme macht, aber auch gefährliche Infektionen hervorrufen kann. Das kann von Hautinfektionen zu Weichteilinfektionen bis zu schweren Blutvergiftungen führen. Und in der Tat wurde dieser Keim gefunden und dann entsprechend von den Chirurgen aber auch antibiotisch therapiert. Aber die Kollegen der Infektiologie, in dem Fall meine Person, ist damit ins Boot geholt worden, weil das ja nicht der einzige Täter war.
Genau das. Und zwar gab es ja noch einen Zufallsbefund, der gar nicht so viel mit dieser Wunde zu tun hat, sondern etwas, das wir nur dank unserer Hygieneabteilung gefunden haben und dank des entsprechenden Aufnahmescreenings.
Wir haben einen Keim nachgewiesen, der gegen 4 Antibiotikagruppen resistent ist. Das bedeutet, dass wir wenig Möglichkeiten haben, diesen Keim entsprechend zu behandeln. Es gibt Reserveantibiotika, die da noch wirken, aber die sollten sehr, sehr vorsichtig eingesetzt werden, weil da auch eine Resistenzentwicklung zu verzeichnen ist. Bei den Patienten war es dann wirklich so, dass im Bereich des Nasenrachenabstriches ein sogenannter multiresistenter, gramnegativer Keim gefunden wurde, der Gott sei Dank in dem Falle nur eine Besiedelung darstellt. Das bedeutet, man muss ihn ernst nehmen, aber aktuell nicht therapieren. Aber das führt natürlich auch uns zu dieser Situation der Hygiene in dem Heimatland, wo dieser Keim eigentlich schon sehr, sehr verbreitet ist und durch die Reisetätigkeit oder auch durch Versorgung von Kriegsverletzten auch bei uns langsam heimisch wird.
Der Keim ist ja abgekürzt, heißt er ja MRGN. Ne? Und dann gibt es ja noch MRSA, was vielleicht ein paar mehr Leute noch kennen. Die sind ja auch als Krankenhauskeime bekannt. Und dazu gibt es ja dann auch 3 MRGN oder 4 MRGN. Kannst du kurz mal erklären, was es da mit den Zahlen auf sich hat?
Also MRGN bedeutet erstmal die allgemeinen Erreger in der Gesamtheit zusammengefasst. Da ist noch kein spezifischer Keim nachgewiesen. Bei den Patienten war es so, dass das Bakterium der Täter sich Klebsiella pneumoniae nennt und der ist sozusagen gegen 4 Antibiotika-Gruppen, die wir geben, resistent. Das bedeutet, wir haben keine Möglichkeit, ein Penicillin zu geben. Wir haben auch keine Möglichkeit, Medikamente zu geben, die noch breiter wirken. Wir haben hier wirklich nur die Möglichkeit, auf 2-3 Reservemedikamente umzusteigen und die aber dann, wenn sich dieser Keim ausgebildet hätte im Körper, was Gott sei Dank noch nicht passiert ist, aber jederzeit passieren kann, da stehen wir mit dem Rücken zur Wand. Das ist diese Gefahr, die von diesen multiresistenten Erregern ausgeht. Du hast auch angesprochen, der MRSA. Das ist auch eine Krankheitsgruppe von Keimen, wo dann zum Beispiel auch der Staphylococcus aureus in einer bestimmten Ausführung dazugehört, die einfach in den nächsten Jahren, Jahrzehnten bei uns zunehmen werden und wir auf jeden Fall eine große, große Wachsamkeit diesbezüglich haben müssen.
Jetzt wurde ja dieser Keim bei dem Patienten zum Glück nur im Rachen festgestellt und nicht in der Wunde selbst, sonst hättet ihr ja da kein Antibiotikum geben können, damit die Wunde tatsächlich endlich heilt. Was wäre denn gewesen, wenn das in der Wunde selbst gewesen wäre? Was hättet ihr denn dann getan?
Der Staphylococcus aureus in der Wunde war Gott sei Dank multisensibel. Das bedeutet, dass wir Antibiotika, die da relativ gut gewirkt haben, geben konnten. Wenn dieser 4-MRGN in der Wunde gewesen wäre, hätte man ihn auch behandeln müssen. Aber wie schon erwähnt, mit Medikamenten, die viele Nebenwirkungen haben, die entsprechend auch in einer gewissen Dosierung gegeben werden müssen, auch mit Überwachungsmaßnahmen. Das hätte die Situation extrem verkompliziert.
Man muss ja auch sagen, jetzt so ganz Infektionskrankheiten, vor denen wir eigentlich kaum noch Angst haben, die werden ja dann auch mitunter kompliziert, ne? Also zum Beispiel, wenn jemand eine Blasenentzündung hat, wo man dann mal eben Antibiotikum geben würde.
In der Tat, man muss schauen, dass man mit Antibiotika relativ restriktiv umgeht. Zum Beispiel ein großes Problem, auch weil wir MRSA angesprochen haben, ist die antibiotische Versorgung von Nutztieren. Ja, also dass die Tiere, zum Beispiel Kühe, längere Zeit Milch liefern oder auch entsprechend gesund bleiben, werden die relativ viel mit Antibiotika auch prophylaktisch versorgt. Und das führt letztendlich auch zu multiresistenten Keimen, die auch dann bei uns Menschen ein Problem darstellen können. Bei dem Patienten muss man nochmal sagen, er hatte eine chronische Wundinfektion gehabt mit Beteiligung des Knochens und des Knochenmarkes. Wir sprechen von einer Osteomyelitis. Und da ist halt immer die Kombination wichtig aus verschiedenen Fachdisziplinen. Ja, der Chirurg ist derjenige, der den Patienten eigentlich am Ende stabilisiert durch die Wiederherstellung der anatomischen Struktur, also der Bruch wird versorgt. Aber wir brauchen letztendlich auch die Infektiologen, die die Keime detektieren und entsprechend behandeln. Wir brauchen auch die Pathologen, die uns genau sagen, wie ausgeprägt die Entzündungsreaktion ist. Also um diesen multiresistenten Keimen Herr zu werden, braucht man ein multiprofessionelles Team, was wir hier am Klinikum Magdeburg sehr gut gewährleisten können.
Jetzt werden sich vielleicht die ein oder anderen fragen, okay, dieser Keim, der wurde dann nur im Rachen nachgewiesen. Kann man da nicht irgendwas machen, um den Keim wieder loszuwerden, zum Beispiel den Rachen abschaben oder den Rachen speziell behandeln?
Es gibt gewisse Selbstheilungstendenzen des Körpers, der versucht, mit diesen Keimen fertig zu werden. Es ist nicht möglich, diesen Keim zu sanieren, weil einfach die Reserveantibiotika, die wir geben würden, wenn dieser Keim jetzt in der Wunde wäre oder auch im Blut wäre, nicht die Konzentration am Ort des Geschehens im Nasenrachenraum erreichen. Insofern würde man den Patienten mit Medikamenten vollpumpen, Nebenwirkungen hervorrufen und trotzdem keinen Erfolg haben, diesen Keim zu sanieren. Also sprich, es wird darauf hinauslaufen, dass der Patient diesen Keim sehr lange behält.
Man trainiert da im schlimmsten Fall den Keim nur noch, ne?
Korrekt. Und dahingehend ist es ja auch wichtig, dass man ein Hygienekonzept entwickelt, dass man auch nachfolgenden Einrichtungen, Krankenhäusern entsprechend dann auch mitteilt oder auch letztendlich dem Hausarzt mitteilt, pass auf, hier ist ein Keim, der ist für die Umwelt nicht gefährlich, muss man sagen. Für die Umwelt des Patienten ist das nicht das große Problem. Das Problem ist halt einfach für den Patienten selbst, wenn durch Maßnahmen oder durch bestimmte Infektionen oder durch Bedingungen, die beim Körper selber vorliegen, dieser Keim dann ins Blut gerät. Ja, also das ist, die Gefahr liegt bei dem Patienten vorwiegend erstmal selbst.
Erstmal, wie geht's dem Patienten denn jetzt inzwischen?
Genau, ich habe ihn gestern mit den Chirurgen visitiert. Die Verletzung, die Knieverletzung beziehungsweise die Unterschenkelverletzung ist im Heilungsprozess. Metallplatten wurden angebracht, mit Schrauben versorgt. Die entsprechenden abgestorbenen Knochenreste wurden im Rahmen einer Operation herausgenommen. Es wurde ein entsprechendes Knochenzement eingesetzt, um den Wundeffekt zu füllen. Und dieses Metallgerüst, was er da mitgebracht hat aus der Ukraine, wurde auch entfernt und durch ein neues Metallgerüst ersetzt. Und er wird jetzt mobilisiert. Also ganz wichtig, dass er auch dann die Gelenke oder das Bein bewegt, auch dass auch wieder die physiologische Bewegung intakt gerät. Also die Entzündungswerte sind Gott sei Dank rückläufig. Das Antibiotikum wirkt gegen Staphylococcus aureus. Aber diese multiresistenten Keime stellen weiterhin die Besiedelung dar.
Fall gelöst.
Ihr Jetzt gab es ja in der Corona-Zeit leider einige Menschen, die aus Angst vor Ansteckung gar nicht mehr ins Krankenhaus kommen wollten. Ne? Und leider, also bis hin zu, dass man mit einem Herzinfarkt nicht mehr in die Notaufnahme gehen wollte, weil sie dachten, dort passiert es dann. Was ja totaler Quatsch ist, weil gerade im Krankenhaus erstmal strenge Hygieneregeln vorhanden sind und dann sind immerhin die, die das behandeln können, ja schon vor Ort. Wie ist das denn bei MRGN und MRSA? Muss ich jetzt Angst haben, wenn ich durchs Klinikum Magdeburg laufe, dass ich mir das da einhandle?
Nein, wir haben ganz klare Hygiene- und Infektionsvorschriften, wie wir mit Patienten, die diese Keime aufweisen könnten, verfahren. Die Patienten werden isoliert in ein Einzelzimmer. Die Patienten werden auch mit Schutzausrüstung versorgt. Das Personal ist geschult, da die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen zu erhalten. Auch Besucher, die diesen Patienten besuchen, müssen sich anziehen mit Schutzkittel, Handschuhen und einem entsprechenden Mundschutz. Also die Abläufe sind sehr, sehr standardisiert in dem Falle und man kann nur jeden Patienten davon abraten, Angst zu haben, ins Krankenhaus zu kommen.
Jetzt ist es ja fast ein bisschen seltsam, dass wir das letzte Mal über Syphilis als Kriegswaffe gesprochen haben. Jetzt sprechen wir diese Woche schon wieder über Krieg. Aber es ist ja in der Tat ganz interessant, wenn man sich die Kriegsgeschichte so ein bisschen anschaut, dass eben auch andere Infektionen natürlich ein Heer ausschalten können. Ne? Also wieder Thema Penicillin, was ja bei Syphilis eben auch dann eben der Gamechanger war. Das gab es eben also ganz, ganz lange nicht. Das wurde ja erst im 20. Jahrhundert erfunden. Das wurde erst, meine ich, ab den 40er Jahren dann auch großflächig eingesetzt. Und das heißt, ich habe mal nachgeguckt, zum Beispiel im amerikanischen Bürgerkrieg, also im 19. Jahrhundert, sind etwa 2/3 geschätzt an Infektionen gestorben, anstatt auf dem Feld. Das heißt, das hat viel mehr Leben kostet, weil die Leute sich Infektionen, auch Wundinfektionen oder sonstiges, darunter natürlich auch Tetanus und sowas, ja eingehandelt haben, anstatt direkte Kriegswunden, an denen sie erlegen sind. Das hat sich dann spätestens im Zweiten Weltkrieg ja geändert, weil dank Penicillin ja dann bakterielle Infektionen behandelt werden konnten. Es gibt mehr Überlebende, was natürlich total zynisch ist, weil der Krieg natürlich trotzdem grausam bleibt. Ja, und heutzutage wird es ja aber immer mehr zu einer Herausforderung. Wir haben zwar Antibiotikum, aber wir haben halt jetzt immer mehr multiresistente Keime. Das ist also unsere nächste Herausforderung. Deine Einschätzung als Infektiologe, wird das Überhand nehmen mit den multiresistenten Keimen? Ich meine, es geistern ja auch schon manchmal solche Nachrichten rum, wie man hätte eine neue Antibiotikumgruppe gefunden und dadurch sei jetzt alles anders und man hat wieder Hoffnung. Was meinst du?
Ich finde es erst nochmal sehr, sehr interessant, dass du diese Situation ansprichst, dass ein Großteil der Kriegsverletzten auch an Infektionen gestorben ist. Ja. In der Tat ist es so, dass multiresistente Keime vorwiegend die 4 und 3 MRGN auf dem Vormarsch sind in Bereichen mit niedriger Hygienestandardisierung, aber letztendlich auch in Bereichen, wo zu geopolitischen Risiken oder Konstellationen kommt. Ja, wie gerade im Nahen Osten zum Beispiel ist ja auch dann der große Krisenherd oder auch, wie gesagt, der Ukraine-Krieg. Also wir müssen uns in den nächsten Jahren darauf einstellen, dass MRSA sehr gut im Griff gebracht wurde. Es gibt zum Beispiel in den Vereinigten Staaten auch schon Einrichtungen, die dahingehend keine Isolationsmaßnahmen mehr groß anstreben, weil eigentlich der multiresistente Staphylococcus aureus, was MRSA bedeutet, so gut in den Griff gebracht wurde durch Hygienemaßnahmen und auch antibiotische Therapie, dass da eigentlich ein Rückgang zu verzeichnen ist. Das sieht man bei diesen 4 MRGN-Keimen und da gehört dieser Keim, der bei den Patienten in der Wunde bzw. im Nasenrachenabstrich gefunden wurde, der sogenannte Klebsiella pneumoniae dazu, wird ein Problem werden. Wir werden diese Keime behandeln können, aber wir werden immer mehr aufpassen müssen, wo liegt eine Infektion vor, die behandelt werden muss, oder wo liegt eine Besiedelung vor, die nur beobachtet werden muss.
Die positive Nachricht ist dann, man kann die Entwicklung durchaus zumindest drosseln, indem man gute Hygienemaßnahmen hat. Alternativ könnte man natürlich vorschlagen, einfach mal weniger Kriege zu führen. Also die Lösungen sind eigentlich sehr, sehr gute Hygienemaßnahmen und zum Beispiel eine eigene Hygieneabteilung, wie wir sie ja auch im Haus haben, ne?
Ist korrekt, genau. Also immer, wo Mensch und Tier, Mensch und Mensch sehr, sehr nah zusammenkommen, sich begegnen, unter unnormalen Bedingungen sind Infektionen zu erwarten. Das ist nicht nur der Klimawandel, der hier uns die Probleme bereitet, sondern wie gesagt auch die gesamte Entwicklung politisch wie auch diese Kriegsentwicklung auf der Erde, die uns da Probleme bereitet. Gott sei Dank entwickeln wir uns als Mediziner, Infektiologen, Hygieneärzte auch weiter. Wir lernen die Keime besser kennen. Wir lernen auch neue Antibiotika zu entwickeln. Das ist so ein bisschen wie ein Katz-und-Maus-Spiel. Ja. Der Erreger versucht, sich aus der Verantwortung zu ziehen, indem er sich verändert. Und wir versuchen, den Keim zu erwischen, indem wir die Medikamente verändern. Also es bleibt auf jeden Fall spannend in dem Gebiet.